zerstörten Brote traten die Jünger zu Jesus und sprachen: Wo willst du, dass wir dir das Passahlamm zum Essen bereiten? Er sprach: Geht hin in die Stadt zu einem und sprecht zu ihm: Der Meister lässt dir sagen, meine Zeit ist nahe, ich will bei dir das Passahlamm halten mit meinen Jüngern. Und die Jünger taten, wie ihnen Jesus befohlen hatte, und bereiteten das Passahlamm. Und am Abend setzte er sich zu Tisch mit den Zwölfen. Und als sie aßen, sprach er: Wahrlich, ich sage euch, einer unter euch wird mich verraten. Und sie wurden sehr betrübt und fingen an, jeder einzeln zu ihm zu sagen: Herr, bin ich's? Er antwortete und sprach: Der die Hand mit mir in die Schüssel taucht, der wird mich verraten. Der Menschensohn geht zwar dahin, wie von ihm geschrieben steht, doch weh dem Menschen, durch den der Menschensohn verraten wird. Es wäre für diesen Menschen besser, wenn er nie geboren wäre. Da antwortete Judas, der ihn verriet, und sprach: Bin ich's, Rabbi? Er sprach zu ihm: Du sagst es. Als sie aber aßen, nahm Jesus das Brot und dankte und brach's und gab's den Jüngern und sprach: Nehmt, esst, das ist mein Leib. Und er nahm den Kelch und dankte, gab ihnen den und sprach: Trinket alle daraus. Das ist mein Blut des Bundes, das vergossen wird für viele zur Vergebung der Sünden. Ich sage euch, ich werde von nun an nicht mehr von diesem Gewächs des Weinstocks trinken, bis an den Tag, an dem ich's aufs Neue davon trinken werde mit euch in meines Vaters Reich. Und als sie den Lobgesang gesungen hatten, gingen sie hinaus an den Ölberg. Da sprach Jesus zu ihnen: In dieser Nacht werdet ihr euch alle ärgern an mir, denn es steht geschrieben nach Sacharja 13,7: Ich werde den Hirten schlagen und die Schafe der Herde werden sich zerstreuen. Wenn ich aber auferstanden bin, will ich vor euch hingehen nach Galiläa. Petrus aber antwortete und sprach zu ihm: Wenn sich auch alle an dir ärgern, so will ich doch mich niemals ärgern. Jesus sprach zu ihm: Wahrlich, ich sage dir, in dieser Nacht, ehe der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Petrus sprach zu ihm: Und wenn ich mit dir sterben müsste, werde ich dich nicht verleugnen. Das Gleiche sagten auch alle Jüngern. So sind wir gespannt, was uns Peter durch den Geist Gottes mitteilen wird.
Ja, liebe Gemeinde, guten Morgen. Ich hoffe, ihr habt oder du hast eine gute Vorstellungskraft heute Morgen. Ich möchte nämlich einmal, dass du dir Folgendes vorstellst. Du kennst deine Zukunft für eine Woche. Also von heute Sonntag bis nächsten Samstag weißt du ganz genau, was mit dir passiert. Und du wüsstest genau, am nächsten Freitag hast du einen schweren Unfall. Du bist mit dem Fahrrad unterwegs, ein LKW macht eine Rechtskurve und überrollt dich. Beide Oberschenkel zerquetscht, du schlägst mit dem Kopf auf den Gehsteig auf, Schädel-Hirntrauma. Und der Fahrradlenker bohrt sich in deine Brust. Die Ärzte kämpfen um dein Leben die ganze Nacht, doch am Samstag am Morgen stirbst du. Meine spontane Reaktion bei diesen Gedanken war: Am Freitag, da bleibe ich im Bett. Dann kann das alles nicht passieren. Aber der Ablauf deines Lebens ist nicht veränderbar. Deine Zukunft ist nicht verhandelbar. Du kannst nicht ausweichen. Und nun meine Frage: Wie wäre jetzt deine Woche? Heute, Montag, Dienstag, Mittwoch. Mit diesem Wissen, dass es am Freitag zu Ende ist. sind wir doch froh, dass wir so unsere Zukunft auf diese Art nicht wissen und nicht kennen. Denn ich glaube nämlich, dass es wirklich hart wäre und grausam, wenn wir so unsere Tage, unsere zukünftigen Tage kennen würden. Hart und grausam. Ich hoffe, ihr seid auch der gleichen Meinung wie ich. Als nun Jesus auf der Erde lebte, wusste er, für was er gesandt wurde. Er wusste, dass er am Kreuz enden würde, grausam. Dass er verhöhnt wird, dass er gemartert wird, dass er gegeißelt wird, dass er geschlagen wird. Er wusste es. Und er kündigte sein Leiden und sein Sterben ja mehrfach an. Allein in diesem 26. Kapitel redet er davon, dass er verraten wird, dass er ausgeliefert wird, dass er verleugnet wird, gekreuzigt wird. Und er redet sogar von seinem eigenen Begräbnis im Vers 12. Aber nicht nur in den Evangelien, nein, schon im Alten Testament steht von seinem Leidensweg zu lesen. Nur ein Vers aus Jesaja 53. Dort steht, als er gemartert ward, litt er doch willig und tat seinen Mund nicht auf, wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird. Und wie ein Schaf, das verstummt vor seinem Scherer, tat er seinen Mund nicht auf. Er konnte, weil er seinem Vater im Himmel gehorsam war, nicht ausweichen. Darum dieser harte Weg für ihn, dieser harte Weg, den er für uns gegangen ist. Und nun heißt es am ersten Tag der ungesäuerten Brote, da traten die Jünger zu Jesus und sprachen, wo willst du, dass wir dir das Passahlamm zum Essen bereiten? Er sprach, geht hin in die Stadt zu einem und sprecht zu ihm, der Meister lässt dir sagen, meine Zeit ist nahe. Ich will bei dir das Passahmahl feiern, erhalten mit meinen Jüngern. Und die Jünger taten, wie ihnen befohlen war, und bereiteten das Passahlamm. Diese Tage der ungesäuerten Brote war auch ein Hinweis, dass die Vorfahren der Israeliten in Eile aus Ägypten heraus mussten. Sie hatten keine Zeit, Sauerteigbrot zu backen. Und jeder, der ja selbst Brot backt, weiß, dass Sauerteigbrot eine Zeit braucht zum Gehen. Und erst dann kann man es backen. Und für diese Zeit hatten sie keine, Zeit. Und außerdem ist der Sauerteig immer ein Bild auf die Sünde hin. Also mussten sie auch jetzt zu Jesuszeiten allen Sauerteig aus ihren Häusern entfernen. Sie mussten praktisch alles, was sündig und schlecht war, aus ihren Häusern wegtun. Das Passafest war ja eins der wichtigsten Feste, religiösen Feste der Juden. Beim Passafest denken die Juden an den Auszug von Ägypten. Kurz dazu eine Information zum Passa. Auf jüdisch Pessach erinnert es also an den Auszug aus Ägypten vom Volk Israel. Und im Buch Exodus wird berichtet, wie die Nachkommen von Jakob, von dem Pharao, von dem König in Ägypten, unterdrückt wurden. Das Volk musste Sklavenarbeit leisten, sie mussten Ziegel herstellen. Und damit sie nicht zu zahlreich wurden, wurden alle neugeborenen Knaben, oder sollten alle neugeborenen Knaben getötet werden. Und in dieser Not schrien sie zu Gott, das Volk Israel, und baten ihn, dass er sie aus der Sklaverei herausführte. Und Gott erhörte ihr Schreien. Und er antwortete so, dass er Mose berief. Und Mose befreite das Volk aus dieser Sklaverei. Der Pharao weigerte sich natürlich am Anfang, und es kam zu den 10 Plagen, die sicher den meisten bekannt sind. Und die 10. Plage war, dass alle Erstgeburt in Ägypten, Erstgeburt von Mensch und von Vieh, in einer bestimmten Nacht getötet werden sollte, wenn der Pharao das Volk nicht ziehen lässt. Und die Israeliten wurden von Gott beschützt auf folgende Weise. Jede Familie, jeder Hausvater sollte ein fehlerfreies Lamm schlachten und die Türpfosten mit dem Blut dieses Lammes bestreichen. Und jedes Haus, welches so gekennzeichnet war, wurde in dieser Nacht vom Herrn verschont, der an den Häusern vorübergehen. Die Bezeichnung Pesach wird auf das hebräische Wort Passach zurückgeführt, was heißt vorübergehen. Der Verderber ging vorüber. Und außerdem sollte das Lamm in derselben Nacht am Feuer gebraten werden, am Ganzen. Kein Knochen durfte an ihm zerbrochen werden. Auch bei Jesus wurde kein Bein gebrochen, als er am Kreuz war. Und sie sollten es in Eile und in Bereitschaft essen, also wie wenn sie am Aufbruch wären, und dazu ungesäuertes Brot mit bitteren Kräutern. Und nichts durfte übrig bleiben von diesem Lamm, was sie nicht gegessen hatten, musste mit Feuer verbrannt werden. Und dieses Passafest sollten sie jetzt jedes Jahr zur Erinnerung feiern, zu einer ewigen Ordnung. So kann man es nachlesen im 2. Mose im 12. Kapitel, ganz genau. Und im 6. 600 vor Christus in etwa wurde dann angeordnet, dass dieses Passafest nur noch in Jerusalem gegessen werden darf oder gefeiert werden darf. So wurde aus dem Passafest ein Wallfahrtsfest. Weil alle Juden praktisch immer dann in der Woche vor dem 14. Nissan, der Nissan ist der erste Monat im jüdischen Kalender, das ist bei uns ungefähr Ende April, Ende März, Anfang April nach unserem Kalender, da mussten sie nach Jerusalem pilgern, um dieses Passafest zu feiern. Und die Jünger taten also genau so, wie Jesus ihnen befohlen hatte, und bereiteten das Passalamm. Und nun am Abend setzten sie sich, oder legten sie sich besser, zu dieser Zeit legte man sich um den Tisch, sie legten sich um den Tisch, um dieses Lamm zu essen. Und Jesus wusste ganz genau, dass er das wahre Passalamm ist. Er wusste, dass er das Lamm Gottes ist. Er wusste, dass er auf dem Weg war zum Kreuz. Der harte Weg zum Kreuz. Und trotzdem hatte er ein herzliches Verlangen, mit seinen Jüngern nochmals dieses Passa zu essen. Ehe denn der harte Leidensweg begann und ehe er antrat. Paulus hat viel später das auch so erkannt und hat den Korinthern einmal geschrieben, 1. Korinther 5, 7, schafft den alten Sauerteig weg. Sauerteig steht ja für Sünde. Auf dass ihr ein neuer Teig seid. Diese Christen in Korinth sollten diesen neuen, ungesäuerten Teig darstellen. Wie ihr ja ungesäuert seid. Sie sind ungesäuert. Von ihrer Stellung her sind die Korinther ungesäuert, sündlos, weil Jesus ihre Sünden getragen hat. Allerdings sind sie nicht von ihrem Zustand sündlos, muss dazu gesagt werden. Und weiter schreibt dann Paulus, denn auch unser Passalamm ist geopfert, das ist Christus. Und Johannes der Täufer drückte es so aus, als er sah, wie Jesus auf ihn zukam, als er am Jordan taufte, siehe, das Lamm Gottes, das der Welt Sünden trägt. Jesus ist also das wahre Passalamm Gottes. Und während sie nun, wenn er mit den Zwölfen hier am Tische lag und sie das Passalamm aßen, der erste Schock für die Jünger. Der erste Schock. Er sprach, wahrlich, ich sage euch, einer unter euch wird mich verraten. Einer von den Zwölfen. Sie konnten es nicht glauben. Jetzt lagen sie so gemütlich am Tisch und aßen dieses herrlich gegrillte Lamm. Und einer sollte ihn verraten. Sie waren bestürzt durch das. Sie waren betrübt. Und sie waren total verunsichert, dass sie fragten, Herr, doch nicht etwa ich? Und Jesus antwortete ihnen, der die Hand mit mir in die Schüssel taucht, der wird mich verraten. Und ich glaube, diese Bemerkung ist nicht umsonst hier beschrieben, weil wenn 13 Personen um einen Tisch liegen, das muss ein großer Tisch gewesen sein, eine große Tafel, und nicht alle konnten Jesus nahe sein. das so nahe, dass sie praktisch mit Jesus eine Schüssel mit der Hand erreichen und einen Bissen eintauchen konnten. Das heißt, Judas muss sehr nahe an Jesus gelegen sein. Und Jesus lehnte diesen Judas nicht ab. Er lehnte ihn nicht ab. Er starb für uns, als wir noch Feinde waren. Judas war ihm feindlich gesinnt. Auch für uns starb er, als wir noch Feinde waren. So steht es im Römer. Denn wenn wir mit Gott versöhnt sind, durch seinen Tod seines Sohnes, als wir noch Feinde waren, um wie viel mehr werden wir selig werden durch sein Leben, nachdem wir nun versöhnt sind. Ja, obwohl Judas Jesus gegenüber feindlich gesinnt war, nannte ihn sogar Jesus später im Garten Gethsemane, als er verraten wurde, mein Freund. Wozu bist du hier, mein Freund? Auch Judas hätte eine Chance gehabt, um umzukehren, wenn nicht sein Herz von vornherein so verstockt gewesen wäre. Sein Herz war von Anfang an böse. Er war ein Dieb und ein Betrüger, er war geldgierig und falsch. Denn als er mit Jesus am Tische lag, schon vor diesem Mahl, hat er mit den obersten Priester vereinbart, ihn um 30 Silberlinge zu verraten. Jesus war ihm nur 30 Silberlinge wert. Und obwohl der Verrat ausgemacht war, schon vorher, fragte er ihn dann noch scheinheilig, Rabbi, doch nicht ich? Und Jesus bestätigte es ihm. Du hast es gesagt. Im Johannesevangelium steht dann, dass Judas, nachdem er den Bissen genommen hat, hinausging in die Nacht. Judas ging in die Finsternis. Es gab keine Rückkehr mehr für ihn. Er hat sich dafür entschieden. Und nun war Jesus mit seinen restlichen 11 Jüngern zusammen. Und während sie nun aßen, kommt eine entscheidende Änderung dieses Passafestes. Es kommt gerade zu einem Umbruch. Jesus kündigte etwas ganz Neues an. Jesus setzte das Herrenmahl oder das Abendmahl oder Gedächtnismahl ein. Egal, wie wir gewohnt sind, es zu nennen. Wir feiern dieses Abendmahl am Sonntagmorgen. Es ist egal. Das Wichtigste ist, dass wir die Bedeutung erfassen und erkennen. Das Passamahl war ja jetzt diese Erinnerung an den Auszug aus Ägypten. Und das Blut dieses Passalams bewahrte die Hebräer vor dem Verderben. Und Gott befreite sie aus der Sklaverei. Und wenig später schloss Gott mit ihnen am Berg Sinai einen Bund, den Gesetzesbund. Und Gott stellte sie unter sein Gesetz. Gott stellte sein herausgerufenes Volk unter sein Gesetz. Für eine sehr, sehr lange Zeit. Bis praktisch die Zeit reif war. Oder wie es heißt im Galater, als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau und unter das Gesetz getan. Jesus wurde von Gott gesandt, um das Gesetz zu erfüllen. Um das zu erfüllen, wozu eigentlich kein Mensch fähig ist. Jesus wurde gesandt, um in seinem Blut einen neuen Bund aufzurichten, den Gnadenbund. Und dieser Gnadenbund ist schon im Alten Testament angekündigt, zum Beispiel von Jeremia. Siehe, es kommt die Zeit, spricht der Herr, da will ich mit dem Hause Israel und mit dem Hause Juda einen neuen Bund schließen. Nicht wie der Bund gewesen ist, den ich mit ihren Vätern schloss, als ich sie aus der Hand nahm, um sie aus Ägypten zu führen. Meinen Bund, den sie gebrochen haben, obgleich ich ihr Herr bin, spricht der Herr. Sondern das soll der Bund sein, den ich mit dem Hause Israel schließen will. Nach dieser Zeit, spricht der Herr, ich will mein Gesetz in ihr Herz geben und in ihren Sinn schreiben. Und sie sollen mein Volk sein und ich will ihr Gott sein. Dazu nahm nun Jesus dieses ungesäuerte Brot, das als Beilage zum Lamm am Tische war, und brach es. Und das Brot ist Brot und bleibt Brot. Da wird nichts verwandelt. Aber er deutet an mit dem Brechen des Brotes, dass sein Leib genauso zerbrochen wird, zerschlagen wird, zerstört wird, getötet wird. Und die Jünger sollen dieses Brot annehmen. Nehmt und esset, das ist mein Leib. Jesus gibt seinen Jüngern seinen Leib hin. Und übrigens im 2. Mose, im 12. Kapitel, wird auch genau vorgeschrieben, wie dieses Passahlamm zubereitet werden muss. Es darf nicht gekocht werden. Es muss im Feuer gebraten werden. Das wird sogar zweimal angedeutet. Es muss im Feuer gebraten werden. Und Jesus gab seinen Leib auch ins Feuer hin. Nämlich ins Feuer des Gerichtes. In das Feuer unseres Gerichtes. Er nahm die Strafe unseres Gerichts auf sich. Wie er geschrieben steht, in Jesaja 53, sehr bekannt, er ist um unserer Missetat willen verwundet und um unserer Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihn, dass wir Frieden hätten. Und durch seine Wunden sind wir geheilt. Die Strafe des Gerichtes liegt auf ihn. Dazu hat er sich zerbrechen lassen. Und danach nahm er den Kelch und dankte, gab ihnen den und sprach, trinkt alle daraus. Das ist mein Blut des Bundes, das vergossen wird für viele zur Vergebung der Sünden. Dieser Wein im Kelch symbolisiert sein Blut. Auch hier wird nichts verwandelt. Der Wein bleibt der Wein. Aber der Wein stellt das Kostbarste dar, was es überhaupt auf der Welt gibt. Das Blut Jesu zur Vergebung unserer Sünden. Genauso wie wenn nicht 1000 Schlösser an den Türen damals in Ägypten den Verderber aufhalten hätten können, um in die Häuser einzudringen, hat nur das Blut des Passahlamms, das an die Türpfosten gestrichen wird, den Verderber hindern können. Er ging vorüber. Passach. Und so können auch nicht 1000 Millionen Euro uns von Sünde befreien. Aber das Blut Jesus befreit uns von Sünde und schützt uns so schlussendlich vom Zorn und vom Gericht Gottes. Das ist mein Blut des Bundes, sagt er. Jesus richtet mit seinem Blut einen neuen Bund auf, den Gnadenbund. Und der Gnadenbund hat Gültigkeit, bis er wiederkommt in Herrlichkeit. Und dieser Gnadenbund gilt für jeden Menschen auf der Welt, nicht nur für die Juden oder für die jüdischen Menschen, für jeden Mensch. Jesus erfüllte das Passa, er wurde selbst zum wahren Passahlamm. Und als sie nun das Mahl beendet hatten, gingen sie hinaus an den Ölberg, nachdem sie das Loblied gesungen hatten. Und dort erlebten die Jünger den zweiten Schock. Jesus sprach zu ihnen, in dieser Nacht werdet ihr euch alle an mir ärgern. Denn es steht geschrieben, ich werde den Hirten schlagen und die Schafe der Herde werden sich zerstreuen. Nicht nur einer wird Anstoß nehmen und ihn verleugnen. Nein, alle, sagt er, alle. Und jetzt kommt der vorschnelle Petrus ins Blickfeld und auf den wollen wir noch einmal genauer betrachten. Wenn sich auch alle an dir ärgern, so will ich mich doch niemals ärgern. Petrus, mein Namensvetter, kannte sich selbst noch nicht, also noch nicht. Ich würde nun sagen, dass Petrus ein hingegebener Jünger war, der seinen Herrn liebte, aber hier in diesem Fall mit einer maßlosen Selbstüberschätzung. Ich erinnere euch an Matthäus 16. Dort fragte Jesus seine Jünger, für wen haltet ihr mich? Du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. So preschte Petrus allen voran. Und diese Offenbarung hat er vom Vater im Himmel. Und jeder, der Jesus Christus als den Sohn Gottes erkennt, von uns, hat das nur, weil er eine Offenbarung von Gott im Himmel bekommen hat. Aus uns oder ist der Mensch nie so klug. Petrus erkannte also diesen Zimmermann aus Nazareth, erkannte er als den Sohn des lebendigen Gottes. Er erkannte ihn als Christus. Du bist der Christus. Aber er hatte wahrscheinlich eine ganz andere Vorstellung, wie dieser Christus sein Volk retten will. Und als Jesus seinen Leidensweg ankündigte, dass er nach Jerusalem gehen und viel leiden müsse, von den Ältesten und Hohenpriestern und Schriftgelehrten und getötet werden und am dritten Tage auferstehen würde, da nahm ihn Petrus beiseite und sagte, Gott bewahre dich, das widerfahre dir nur nicht. Petrus kannte den Weg Gottes der Errettung und Erlösung noch nicht. Seine eigene Vorstellung stand ihm wahrscheinlich im Weg. Ich bin schon überzeugt, dass Petrus bereit gewesen wäre, für seinen Herrn zu sterben und ihn zu verteidigen bis aufs Letzte. Und er hat es auch bewiesen dann bei der Verhaftung, als er das Schwert zog und einem Knecht das Ohr abschlug. So war Petrus schon. Aber als dann alles andere ganz anders lief, als Jesus sich verhaften ließ, ohne sich zu wehren, und das alles mit sich geschehen ließ, da verstand Petrus die Welt nicht mehr. Und wahrscheinlich brach seine ganze Rettungsvorstellung in sich zusammen. Petrus wurde aber von Jesus erkannt. Das Leben von Petrus lag wie ein aufgeschlagenes Buch vor Jesus. Und Jesus kannte sein Herz. Jesus wusste auch, dass er ihn liebte. Er kannte auch den Mut von Petrus. Er kannte aber auch die Menschenfurcht von Petrus. Und er kannte auch seine Selbstüberschätzung. Er kannte die Fehler des Petrus, die er in der Vergangenheit gemacht hat. Und er kannte die Fehler von Petrus, die er noch in Zukunft machen würde. Und wenn Petrus sich selbst erkannt hätte, dann hätte er gesagt, Herr, hilf mir und uns, dass wir standhaft bleiben und dich nicht verleugnen. Aber er erkannte sich noch nicht. Und Jesus machte ihn doch liebevoll auf sein Fehlverhalten aufmerksam. Noch in dieser Nacht, bis der Hahn zum dritten Mal kräht, wirst du mich verleugnen. Und als dann der Hahn wirklich zum dritten Mal krähte, da fiel es dem Petrus wie Schuppen von den Augen. Und er erkannte sich. Und er ging hinaus und weinte bitterlich. Jesus gab Petrus die Möglichkeit, sich selbst zu erkennen und auch umzukehren. Und Jesus ist diesem Schaf Petrus ja dann später nachgegangen. Und er hat ihn wieder eingesetzt, er hat ihn rehabilitiert. Wir kennen die Stelle, als er ihn dreimal fragte, liebst du mich? Und er setzte Petrus wieder ein als Hirte über seine Schafe, dass er sie weiden und hirten sollte. Aber wo stand jetzt Petrus in diesem Textabschnitt? Und wenn ich mit dir sterben müsste, ich werde dich nicht verleugnen. Wenn wir das so hören, ist das nicht tröstlich für uns? Auch mein Leben, auch dein Leben, das sind wie aufgeschlagene Bücher vor Jesus. Jesus weiß ganz genau, welchen Mist ich vor meiner Bekehrung gemacht habe. Und welchen Mist ich gemacht habe seit meiner Bekehrung. Und Jesus weiß auch, welchen Mist ich noch machen werde in Zukunft. Er weiß es. Und ich bin so froh, dass ich nicht gerettet werde, weil ich irgendeinmal perfekt und fehlerfrei werden muss. Nein, ich werde gerettet, weil ich begnadigt bin. Jesus hat mich begnadigt und ich habe diesen Retter, diesen Erlöser als meinen Retter angenommen und glaube an ihn. Es heißt an einer Stelle, wir sind Begnadigte in dem Geliebten. Und alle werden so gerettet, die Jesus als ihren Retter und Erlöser im Glauben annehmen und diese Rettung auch persönlich für sich beanspruchen. Dass für jeden Einzelnen von uns Jesus das persönliche Passahlamm ist, das für uns gestorben ist, für unsere Sünden. Und so wird dieser harte Leidensweg von Jesus zu uns eigentlich zur Freude, wenn wir verstehen, was wir in seiner Gnade alles geschenkt bekommen haben. So dürfen wir uns freuen. Einerseits für Jesus ein harter Weg, für uns. Und wir dürfen uns freuen, dass er diesen Weg stellvertretend für uns auf sich genommen hat. Wir dürfen ihn preisen und loben. Amen.